SWR 1 Baden-Württemberg, Radioreport Recht mit Klaus Hempel.
Im Palais des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe, da befindet sich im ersten Stock eine große Gedenktafel aus Marmor, die in die Wand eingelassen ist. Aufschrift, ich zitiere, zum Gedächtnis der 34 Mitglieder des Reichsgerichts und der Reichsanwaltschaft, die in den Jahren 1945 und 1946 in den Lagern Mühlberg an der Elbe und Buchenwald umgekommen sind. Diese Tafel erinnert an Angehörige des Reichsgerichts und der Reichsanwaltschaft während des Dritten Reiches. Sie wurden nach dem Krieg vom sowjetischen Geheimdienst verhaftet und anschließend in Lager deportiert, wo sie mit wenigen Ausnahmen aufgrund der unmenschlichen Haftbedingungen verstarben. Forschungen haben nun gezeigt, die meisten von ihnen waren nicht nur Mitglieder der NSDAP gewesen, sondern hatten sich auch aktiv an NS-Unrechtsurteilen beteiligt. Und deshalb stellt sich die Frage, wie soll man mit dieser Tafel umgehen? Soll sie hängen bleiben oder müsste man sie nicht herausreißen? Der Bundesgerichtshof hat kürzlich eine Veranstaltung mit Experten zu dieser Frage organisiert. Ich habe mich mit einigen unterhalten, auch mit BGH-Präsidentin Bettina Limberg gesprochen. Einer der Experten ist Volkert Fuhrwerk, Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof. Er beschäftigt sich schon seit Jahren mit dieser umstrittenen Tafel und er hat auch recherchiert, um welche NS-Unrechtsurteile es da geht. Man stelle sich folgenden Fall vor. Ein Ehepaar verbringt einen Ferientag mit einem anderen Ehepaar. Die beiden Paare übernachten in einem Hotel. Die Frau des einen Ehepaares ist Jüdin. Deshalb wird das andere Ehepaar wegen Beihilfe zur Rassenschande verurteilt.
Was da passiert ist, ist überhaupt nicht aufgeklärt in diesem Zimmer. Es ist einfach die Tatsache, dass man nicht verhindert habe, dass die beiden in einem Zimmer zusammen seien, als Beihilfe zur Rassenschande angesehen. Dieses Ehepaar ist zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Und wir wissen, dass diese Strafe letztendlich nicht die einzige war, sondern zumeist, das habe ich in den Forschungen in Berlin-Lichtenfels im Bundesarchiv festgestellt, zumeist sind auch diejenigen, die freigesprochen worden sind, wenig später von der Gestapo abgeholt worden und in Konzentrationslager gebracht worden.
Die ehemaligen Richter des Reichsgerichts, denen auf der Tafel gedacht wird, waren auch an Todesurteilen beteiligt, die einen heute sprachlos machen.
Jemand hat ein Fahrrad gestohlen und war mit diesem Fahrrad dann weggefahren, ertappt worden und in der Instanz, der normalen Instanz, war er zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Es gab damals die sogenannte Nichtigkeitsbeschwerde und die Verfahren, die beim Reichsgericht gelandet sind aufgrund dieser Nichtigkeitsbeschwerde. In diesen Verfahren war es möglich, das rechtskräftige Urteil zu Lasten der Angeklagten wieder abzuändern. Diese Abänderung führte dann dazu, dass der Fahrraddieb zum Tode verurteilt worden ist, mit der Begründung, das Fahrrad sei ein kriegswichtiges Fahrzeug. Es gäbe nämlich keine Motorfahrzeuge mehr. Und deshalb sei dieses Fahrzeug das Fahrzeug, mit dem man sich im Kriege fortbewege. Und deshalb sei es kriegswichtig. Der Mann ist, wie gesagt, zum Tode verurteilt worden.
Nach dem Krieg sind Urteile, wie soeben beschrieben, nicht aufgearbeitet worden. Viele Richter, die während der NS-Zeit sich linientreu verhalten hatten, machten im Nachkriegsdeutschland Karriere.
Nach dem Kriege haben überlebt diejenigen, die in der sogenannten Heimat verblieben sind. Die meisten Teilnehmer des Krieges waren entweder in Kriegsgefangenschaft, noch in Kriegsgefangenschaft oder waren tot. Und es gab Immigranten. Man hat den Immigranten den Zugang zur Justiz praktisch verweigert. Und so hat, ich weiß das aus einem Gespräch von der Tochter des damaligen Staatssekretärs im Justizministerium, Strauß, so hat damals auch die Idee bestanden, dass man ein geordnetes Staatswesen nur dann wieder errichten könne, wenn man auf diejenigen zurückgreife, die in der NS-Zeit das Verwalten, das Rechtsprechen gelernt hatten. Und so ist es gekommen, dass die Bundesrepublik Deutschland NS-Richter eingestellt hat als höchste Richter beim Bundesgerichtshof.
Das ist der geschichtliche Zusammenhang in dieser Zeit, wenn man sich mit der Gedenktafel beschäftigt. In welchem Umfang frühere NS-Richter in der jungen Bundesrepublik Karriere machten, lassen alle Bundesgerichte derzeit intensiv aufarbeiten, auch der Bundesgerichtshof. 1957 wurde im BGH die Gedächtnistafel angebracht und eingeweiht, in Erinnerung an das Schicksal der früheren Mitglieder des Reichsgerichts und der Reichsanwaltschaft. Michael Kiesener, Geschichtsprofessor an der Universität Mainz, ist Experte für deutsche Justizgeschichte im 20. Jahrhundert sowie Nationalsozialismus und Widerstand. Er ist von BGH-Präsidentin Bettina Limpert beauftragt worden, gemeinsam mit dem Mainzer Rechtsprofessor Andreas Roth die Entstehungsgeschichte und Hintergründe der Tafel wissenschaftlich zu untersuchen.
Nun, es gab einen Sprecher einer relativ losen Vereinigung ehemaliger Reichsgerichtsräte, Anwälte am Reichsgericht in Leipzig, aber eben auch Angehöriger der Opfer, die da durch diesen NKWD-Terror, der ausgeübt worden ist, sich in diesen Kreis begeben haben.
NKWD, das war der sowjetische
Geheimdienst. Und diese Gruppe, die sich so etwa 1953, 54 gebildet hat, hat 1956 ein Schreiben an den Präsidenten des Bundesgerichtshofs, Hermann Weinkauf, gerichtet, der selbst auch ehemals Reichsgerichtsrat in Leipzig gewesen ist, mit der Bitte, dieser Personen, die dort in den Lagern umgekommen sind, doch im Bundesgerichtshof zu gedenken.
Als diese Tafel im Oktober 1957 feierlich eingeweiht wurde, da sprach der damalige BGH-Präsident Hermann Weinkauf in seiner Feierrede von zum Teil leidenschaftlichen Gegnern des NS-Regimes, von unschuldigen Opfern des kommunistischen Terrors und von Märtyrern des Unrechts. Sämtliche Tätigkeiten während der NS-Zeit wurden ausgeklammert.
Es gibt auch Anhaltspunkte in den Bauakten zu dieser Tafel, dass einige derjenigen, derer hier gedacht werden soll, tatsächlich auch schwere Schuld auf sich geladen haben. Denn es ist ja schon alleine bemerkenswert, dass die Namen gar nicht genannt werden auf dieser Tafel und dass sehr bald schon ein Streit darüber ausgebrochen ist, ob das nicht unbedingt nachgeholt werden müsste. Es war wahrscheinlich von Weinkauf als ein rein innerjustizieller Akt gedacht, dass man so eine Tafel aufhängt, dass man an Menschen erinnert, die da umgekommen sind. Aber eben auch, wenn Sie die Wortwahl anschauen, merken Sie schon in einer solchen Rede, dass man schon diesen Opfertod, dieses Martyrium, das die 34 Reichsgerichtsräte in den NKWD-Lagern durchgemacht haben, schon so etwas wie eine reinigende Funktion für alle anderen hatten. Und das zeigt dann auch die Gedenktafel und das ganze Ensemble mit einer Bank davor, das fast so aussieht wie ein Altar, auf dem die Sünden aller in der NS-Zeit reingewaschen worden sind durch den Opfertod dieser Märtyrer.
Ende der 70er Jahre machte das Magazin Der Stern erstmals öffentlich, dass unter den 34 Reichsrichtern und Anwälten 23 NSDAP-Mitglieder gewesen waren. Der Stern sprach von einer Gedenktafel für Nazi-Richter. Doch das Thema verschwand schnell wieder in der Versenkung. Es war die heutige BGH-Präsidentin Bettina Limpert, die vor einigen Jahren dafür sorgte, dass die Tafel mit einem schriftlichen Hinweis ergänzt wird. Auf den geschichtlichen Kontext mit entsprechenden Erläuterungen.
Es wird zunächst einmal der Text erklärt, der aus sich selbst heraus ja gar nicht so recht verständlich erscheint. Und es wird dann darauf hingewiesen, dass wir derzeit eine wissenschaftliche Untersuchung zu den Hintergründen und zu den Kontexten dieser Tafel in Auftrag gegeben haben, beziehungsweise die Wissenschaftler das jetzt klären. Und dann wird schließlich herausgearbeitet in einem Aufsteller, dass der Text über die verschiedenen Jahrzehnte verschiedene Deutungszuweisungen erfahren hat und was wir heute dazu denken. Aus meiner Sicht ist es heute nicht mehr ein Gedächtnis und schon gar nicht für einzelne Menschen, sondern es ist ein Zeitzeugnis geworden für den seinerzeit sehr, sehr unkritischen Umgang der Nachkriegsjustiz mit den nationalsozialistischen Verbrechen, eben auch der Justiz.
BGH-Präsidentin Limpert wird am Ende entscheiden müssen, was aus der Tafel wird, ob sie in der Wand bleiben kann oder herausgerissen werden soll. Für diese Entscheidung will sie sich Zeit nehmen. Sie will erst genauer wissen, wie sich die Hintergründe darstellen.
Wir müssen zu den Hintergründen, zu den Biografien, auch zu der Rechtsprechung dieser dort erwähnten Richter Erkenntnisse haben. Und wir müssen zum Hintergrund der Entstehungsgeschichte mehr wissen, um zu verstehen, wie es zu dieser Tafel überhaupt gekommen ist, wer sie gestaltet hat, mit welchem Inhalt sie gestaltet wurde und was das in der damaligen Zeit dann auch ausdrückte.
Bei der Veranstaltung, die der BGH kürzlich organisiert hat, machten die geladenen Gäste dann ganz unterschiedliche Vorschläge, wie man mit der Tafel umgehen sollte.
Das reichte vom Herausreißen und dann einem Belassen eines Fleckes oder auch einem Vertünchen, einem Überputzen dieser Stelle bis zur Entnahme und anschließenden musealen Verwendung. Es ist aber auch vorgeschlagen worden, die Tafel dort zu belassen, aber in einen deutlich, deutlich stärkeren Kontext zu stellen, mit Hinweisen eben zu versehen, die erklären, was es damit auf sich hat.
Einer der geladenen Wissenschaftler war der Historiker Peter Steinbach. Er ist wissenschaftlicher Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin und er ist dagegen, die Tafel zu entfernen.
Man würde mit der Entfernung der Gedenktafel kein Problem lösen, denn man wüsste, da war mal eine Gedenktafel und darüber würde man reden und man würde sie immer weiter verrätseln und würde damit im Grunde die Chance der unmittelbaren Konfrontation versäumen. Ich glaube, sie muss kontextualisiert werden, sie muss historisiert werden. Wir müssen vergleichen, wir müssen die Entstehungsgeschichte begreifen. Das sind Interessengruppen, die sich da durchsetzen, die im Grunde ihre eigene Herkunft schönreden, stilisieren wollen, die im Grunde Anerkennung in der postnationalsozialistischen Gesellschaft suchen, obwohl sie nationalsozialistisches Recht gesprochen haben. Wir müssen Geschichte aushalten und wir müssen eigentlich dankbar sein, dass wir Anstößigkeit produzieren, so wie etwa mit den Stolpersteinen.
Anderer Ansicht ist Volkert Fuhrwerk, Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof. Seiner Ansicht nach darf die Tafel nicht im Palais des Bundesgerichtshofs verbleiben.
Sie ist angebracht in einem Justizgebäude, sie ist angebracht in dem Gerichtsgebäude, in dem die ordentliche Gerichtsbarkeit die Urteile spricht, die für uns als Recht gelten. Eine Partei geht in den Saal hinein und liest nicht die neben der Tafel angebrachte kleine Erklärung. Sie guckt erstaunt dahin, dass Reichsgerichtsräten gedacht wird und fragt sich, ob sie dann, wenn sie meint, dass sie eigentlich hätte gewinnen müssen und verloren hat in diesem Prozess, der gerade in dem Saal verhandelt worden ist, ihr eigener Prozess. Sie geht raus und denkt, ist da vielleicht noch etwas von diesem Geist vorhanden? Ich glaube, dass so differenziert, wie die Historiker die Tafel betrachten, die Menschen, die Recht suchen und in unserem Gericht sind, nicht denken. So kann man eine Tafel behandeln, wenn sie in einem Museum steht oder wenn sie in der Öffentlichkeit steht und nicht unmittelbar im Zusammenhang mit unserer heutigen aktuellen Rechtsprechung.
Am Ende, wie gesagt, wird das BGH-Präsidentin Bettina Limperg entscheiden müssen. Keine leichte Aufgabe. Das war der Radioreport Recht. Heute mal zu einem zeitgeschichtlichen Thema. Die umstrittene Tafel im Bundesgerichtshof, die früheren Richtern und Anwälten des Reichsgerichts gedenkt, von denen die meisten in NS-Unrechtsurteile verstrickt waren. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Hempel.